Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir den Gottesdienst miteinander feiern können und auch schön, dass wir in die neue Predigtreihe starten können. Die nächsten 4 Sonntage stehen unter der Überschrift Gottes Familie Sie. Und der Flyer liegt draußen, hatte Paul gesagt. Und ich habe so das erste Thema, kannst du gerne einblenden, heißt Gottes Familie Sie als Gemeinde. Gottes Familie Sie als Gemeinde. Bei dem Thema habe ich gemerkt, muss ich vielleicht kurz erklären, stellt sich ja die Frage, ja, heute ist Pfingsten, heute ist das Fest des Heiligen Geistes. Was hat es mit dem Thema zu tun, Gottes Familie sein? Ich glaube ganz viel und wir werden es im Lauf der Predigt auch noch merken, denn der Heilige Geist ist eine Person, die wichtig ist für uns, ist ein Teil, ist Gott, die dritte Person der Dreieinigkeit. Und an Pfingsten kann man entweder über das nachdenken, wer der Heilige Geist ist, oder das, was er uns schenkt. Und wenn wir über Gemeinde nachdenken, über Gottes Familie sein, dann werden wir merken, denken wir über das nach, was uns der Heilige Geist schenkt. Und das hat ganz viel mit unserer Identität zu tun. Identität, das finde ich, ist gar kein so einfaches Stichwort, kein so einfacher Begriff. Wer bin ich eigentlich? Wir haben dazu auch schon Predigten in diesem Jahr gehört. Und wenn man sich das überlegt, oder, dann kann man ja sagen, ja, zum Beispiel, ich bin Deutscher. Christa hat es ganz unabgesprochen mit mir auch gebracht. Ich bin Südafrikanerin, aber Schweizerin. Ja, ich bin Deutscher. Ich habe 29 Jahre in Deutschland gelebt. Ich habe aber eine Schweizerin geheiratet, lebe seit 11 Jahren in der Schweiz, ein Jahr in Belgien, 29 Jahre in Deutschland. Dann könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie alt ich dieses Jahr werde. Aber wisst ihr, seit 5 Jahren bin ich Schweizer. Seit 2012 habe ich dieses Papier, habe ich die Identitätskarte. Oder als Schweizer. Bin ich deswegen Schweizer? Ja. Aber wisst ihr, 29 Jahre Deutschland war auch prägend. Und mir geht's heute so, dass wenn ich nach Deutschland komme, dass ich merke, ja, manchmal sind die Deutschen auch noch komisch, oder? Also so richtig als Deutscher fühle ich mich nicht. Ich fühle mich eigentlich schon irgendwo als Schweizer. Ich habe ja auch Rechte, ich darf abstimmen und so weiter. Aber ja, so Sprache, ihr merkt, oder? Ich traue mich nicht wirklich, auf Schweizerdeutsch zu predigen. Auch mit euch im direkten Gespräch rede ich nicht unbedingt Schweizerdeutsch. Ich hasse bitzeli. Aber meine Erfahrung war, wenn ich das mal in Predigten eingebaut habe, dann habe ich irgendwie Füfliber gesagt oder Feufliber. Ich weiß schon gar nicht, was. Füfliber, genau. Ich muss meine Frau anschauen. Ich muss Berndeutsch reden. Aber wenn ich Füfliber gesagt habe, haben alle gelacht, weil alle gemerkt haben, ich bin irgendwie von einer Bernerin geprägt. Und hier spricht man ja anderen Dialekt. Was bin ich? Identität, oder? Ich will es damit veranschaulichen. Unsere Identität, die kann irgendwo stehen, aber bin ich das auch? Vater, Mutter, Kind, Bruder, Chef, Angestellter, das sind ja alles Begriffe, die machen vielleicht einen Teil unserer Identität aus. Südafrikaner, Deutscher, Schweizer, Schwede, Chinesin, so weiter. Das sind ja Begriffe, die sprechen über unsere Identität. Aber sind wir das dann auch? Leben wir das auch? Lebe ich, wie ein Schweizer lebt? Und ich glaube, ähnlich ist es beim Thema Gottes Familie sein. Die Bibel spricht uns auf der einen Seite zu, dass Christen Teil von Gottes Familie geworden sind. Und dass sie Gottes Familie sind. Aber die Frage ist auch, ja, was heißt denn das? Und wollen wir das dann leben? Als Gemeinde und auch zu Hause. Und darum geht's ein Stück weit in dieser Predigtreihe, darüber nachzudenken, eine Sehnsucht auch zu wecken, uns einzuladen, uns darauf auszurichten, dass wir als Gemeinde Gottes Familie sind und dass wir das auch sein wollen. Und deswegen mein erster Punkt heute Morgen, Gottes Familie Sie, das wollen wir. Das wollen wir als Gemeinde. Und ich möchte euch gern beim Thema in der Überschrift der Predigtreihe noch einen Schritt zurück. Gottes Familie, Sie als Gemeinde, kommen zwei Stichworte vor, die nicht unbedingt nur positiv besetzt sind. Nämlich das Stichwort Familie und das Stichwort Gemeinde. Jeder kann wahrscheinlich irgendeine Geschichte aus seiner Kindheit erzählen oder warum, und manche haben auch wirklich schwierige Erfahrungen in der Heimat, Herkunftsfamilie gemacht. Und über Kirche redet man ja kaum positiv, oder? Also es sind zwei Begriffe, die gar nicht so einfach sind, und ich habe gemerkt, das ist eine rechte Herausforderung. Denn im Neuen Testament finden wir eigentlich ein ganz kein idealisiertes, kein beschönigtes Bild von Gemeinde, von Kirche, aber ein sehr, sehr wertvolles Bild von Gemeinde. Und wenn die Bibel uns sagt, dass wir Gottes Familie sind, dann will sie ja was Positives aussagen. Sie will keine illusionäre Gruppe zeichnen, wo immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber sie spricht von dem Wert der Gemeinschaft und der Beziehung zu Gott. Und wir haben ja als Gemeinde und auch als Leitungsteam, aber auch mit euch zusammen, ein Zukunftsbild formuliert. Und ich glaube, in dieses diffuse Zukunftsbild passt auch das Stichwort Gottes Familie sein. Unser diffuses Zukunftsbild heißt, kann man eigentlich mit, ich zeichne es heute mal nicht auf, ich will es aber trotzdem kurz zusammenfassen, kann man eigentlich mit 5 Stichworten, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, 5 Stichworten zusammenfassen. Das erste Stichwort ist Jesus. Wir lieben Jesus. Es geht in unserer Gemeinde um Jesus. Er steht im Zentrum. Wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, dann sollen sie was von Jesus hören, Jesus kennenlernen, sollen merken, hier trifft sich nicht nur eine Interessengemeinschaft, sondern das ist eine lebendige Gemeinschaft von Menschen, die Jesus kennen und die von ihm geprägt sind, die von ihm erzählen. Und die beste Botschaft der Welt, die soll Raum haben in unserer Gemeinde. Das zweite Stichwort ist Beziehungen. Wir lieben Menschen und wir wollen Beziehungen leben und auch sagen, wir kommen gerne in unsere Gemeinde. Jesus liebt Menschen und daher lieben auch wir Menschen. Das dritte Stichwort ist Familie. Wir lieben Familien, wir wollen für Familien da sein, aber es geht uns auch um eine Herzenshaltung. Die Herzenshaltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Jesus liebt Kinder. Natürlich auch Senioren und Geschiedene und Singles und Gescheiterte. Das ist gar keine Frage, dass solche Menschen auch Platz in unserer Gemeinde haben. Aber wir haben gesagt, wir lieben Familien. Familien ist unser Herzensanliegen. Wir wollen als Gemeinde ganz besonders auch für Familien da sein. Man merkt da, wie das Thema Gottes Familie sein ein Stück weit beide Lebensreiche, Gemeinde und auch Zuhause, betrifft. Und das vierte und fünfte Stichwort ist Hören und Handeln. Wir wollen auf Gott hören. Wir wollen uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Wir wollen als Gemeinde tun, was Gott uns sagt. Wir wollen kein Club der Besserwisser sein, sondern der Täter. Wir wollen umsetzen, was Gott uns aufgetragen hat. Wir wollen hören und handeln. Gottes Familie sein. Das wollen wir. Und das möchte ich gern ans Anfang dieser Predigtreihe stellen. Und ich glaube, das drücken wir aus mit diesem Zukunftsbild, mit diesen 4, 5 Stichworten. Jesus, Beziehungen, Familie, Hören und Handeln. Wir wollen das wirklich. Und das ist nichts, was ich alleine tun kann als euer Angestellter. Oder so nach dem Motto, der Daniel muss jetzt dieses Zukunftsbild leben. Sondern das wollen wir als Gemeinde leben. Das wollen wir in unseren Gruppen leben. Das wollen wir am Sonntagmorgen leben. Das wollen wir aber auch am Montag in der Brücke leben oder sonst irgendwo. Dort, wo wir sind, wollen wir Gottes Familie sein. Ich habe schon angedeutet, das Thema Familie ist kein ganz einfaches Thema. Zum Teil ist es aber auch sehr populär. Als ich aufgewachsen bin als Kind, gab es im Fernsehen eine ganze Reihe von so Familienserien. Ich habe die nicht immer gesehen, aber ich weiß so aus Deutschland, es gab mal eine himmlische Familie oder so mit dem kommt aus Amerika, wo so ein Pastor in Kalifornien, praktisch die ideale Familie, der Pastor, der immer alle Probleme löst. Oder es gab die Serie mit Al Bundy, auch aus Amerika, eine schrecklich nette Familie, heißt die auf Deutsch. Und hier in der Schweiz gab es ja mal eine Serie Faschte Familie. Könnt ihr euch daran erinnern? So diese Wohngemeinschaft mit Tante Martha, die auch alle Probleme des Lebens gemeinsam gelöst haben. Wenn wir sagen, wir wollen Gottes Familie sein, ja, was meinen wir damit denn eigentlich? Was meinen wir damit? Wollen wir unsere Erfahrungen, die wir in unseren Familien gemacht haben, auf die Gemeinde übertragen? Es könnte eine recht große Herausforderung werden, denn eben der Familie, der Begriff Familie, der eine, der hat durchwegs positive Erfahrungen gemacht, vielleicht auch nicht, aber andere haben vielleicht durchwegs negative Erfahrungen gemacht mit Vater oder Mutter oder Geschwistern oder anderen Angehörigen. Jeder hat seine Erfahrung. Wollen wir unser Familienbild auf die Bibel übertragen, auf die Gemeinde übertragen? Ich fand es spannend, mich mit dem Begriff Familie mal auseinanderzusetzen, und ich bin eigentlich auf was gestoßen, was mich wirklich überrascht hat. Ich habe nämlich nachgelesen, und auf Wikipedia steht es, wenn ihr das mal nachlesen möchtet, und es stimmt tatsächlich, dass es weder im Griechischen noch im Lateinischen ein Wort gab, um das auszudrücken, was wir heute als Familie bezeichnen. Und geschichtlich gesehen ist diese Idee der kleinen Familie, der Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind, oder? Kennen wir alle aus der Werbung. In den Sonnenuntergang marschieren Vater, Mutter mit dem Kind an der Hand. So dieses Ideal. Dieses Bild, das ist eigentlich erst so im 19. Jahrhundert in unsere Familie, in unsere Gesellschaft überhaupt reingekommen. Zur Zeit des Neuen Testamentes, zur Zeit Jesu und auch im Alten Testament war ein gängiger Begriff für das, was wir vielleicht Familie nennen, Haus. Oder? Und die Idee war, dass ein Vater diesem Haus vorsteht, und dieser Vater war aber verantwortlich für das Haus, und zu diesem Haus haben nicht nur Vater, Mutter, Kind gehört, sondern vielleicht auch Knechte, Diener, Sklaven. Also es war eine recht große Gemeinschaft, die damals beim Thema Familie bezeichnet war. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das bewusst sind, wenn wir Begriffe wie Vater oder Kind lesen im Neuen Testament, dass es nicht automatisch die Vorstellung ist, die wir davon haben, mit der wir geprägt wurden. Familie kommt ja eigentlich aus dem Lateinischen und kommt vom Famulus Famula, und das heißt Diener, Sklave. Ich höre gleich wieder auf mit dem. Aber einfach, um das bewusst zu machen, es ist vielleicht irritierend, aber Familie war nicht immer und ist ja auch heute nicht mehr Vater, Mutter, Kind. Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts erleben wir eigentlich eine Auflösung von der kleinen Familie, von dieser Kernfamilie. Und wir leben ganz verschiedene Lebensformen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, finden wir doch ganz, ganz viele Stellen, wo diese Beziehungsbegriffe, die zur Familie gehören, vorkommen. Vater, Mutter, Kind, Sohn, Bruder, Schwester, Volk, Hausgemeinschaft. Ja? Und ich finde, das ist ja mal das Entscheidende, wenn wir über Familie nachdenken, dass wir merken, aha, es geht ja um Beziehungen. Und diese Beziehungsbegriffe, die kommen immer und immer wieder in der Bibel vor. Aber Gott denkt eben nicht in Kleinfamilien, sondern er denkt in größeren Zusammenhängen. Und diese Begriffe Kind, Sohn, Tochter werden auch nicht nur im engen Verhältnis verwendet, im natürlichen Verständnis, sondern auch im übertragenen geistlichen Sinn. Eben mit Blick auf unsere Beziehung zu Gott. Ein Vers, der gut zu Pfingsten passt, steht in Römer 8, Vers 14 bis 16. Da heißt es, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Mein Wunsch ist, wenn wir diese Predigtreihe hören, dass wir anfangen, unser Gemeindebild, unser Bild von Gottes Gemeinde, als Gottes Familie, von dem prägen zu lassen, was die Bibel sagt und nicht von unseren Vorstellungen, die wir mitbringen. Dass wir uns, dass wir darüber nachdenken, ja, was heißt denn das, Gottes Familie zu sein? Hier, wir werden es gleich noch merken, das ist eine radikale, eigentlich provokative Art, über Gott und unsere Beziehung zu Gott zu reden, die das Neue Testament uns da zeigt. Und es geht um unsere Beziehung zu Gott und um die Beziehung, die wir durch ihn untereinander haben und was das für Auswirkungen auf unsere Beziehung mit anderen Menschen hat. Und darum geht's und auch auf unser Zuhause hat. Und darum geht's heute Morgen und in der Predigtreihe. Und ich möchte es gerne nochmal unterstreichen mit einem zweiten Punkt. Denn das radikal Wichtige, was mir wirklich wichtig ist an diesem Begriff Gottes Familie sein, ist, dass wir unseren Blick zunächst mal auf das Familienoberhaupt lenken. Und dass wir über einen Vater nachdenken, der alles verändert. Vater ist ja einer der wesentlichsten Beziehungsbegriffe. Und ich bin mir bewusst, wenn ich den Begriff sage, dann erinnern sich vielleicht einige positiv an ihren Vater. Und einige empfinden Schmerzen über das, was sie erlebt haben mit ihrem Vater. Es ist wichtig, dass wir Gott nicht einfach mit unserem irdischen Vater identifizieren. Aber wir müssen sehen, die Bibel versucht uns zu zeigen, dass Gott bereit ist, unser Vater zu sein, unser Vater sein möchte. Und dieser Vaterbegriff ist ja ein intimer Begriff. Das ist kein Allerweltsbegriff. Wir unterscheiden heute vielleicht mal noch zwischen biologischen und sozialen Vätern, oder? Aber eigentlich so haben wir einen Vater. Und den haben wir uns gar nicht rausgesucht als Menschen. Und Jesus, und das ist was Radikales, und das möchte ich gern eigentlich unterstreichen in diesem und im nächsten Punkt. Jesus stellt Gott als Vater vor und er spricht auch immer wieder von seiner Beziehung zu seinem Vater. Eine der krassesten Geschichten, und ich bringe diese Geschichte immer wieder, weil ich eigentlich je länger, je mehr ich das Gleichnis in Lukas 15 von den beiden verlorenen Söhnen lese. Je länger ich über dieses Gleichnis in Lukas 15 nachdenke, desto mehr fasziniert es mich. Ich habe gelesen, dass jemand gesagt hat, das Gleichnis ist vielleicht wie so ein klarer Bergsee, wo man auf den Grund schauen kann. Ich glaube, in diesem Gleichnis kommt so viel zum Ausdruck, was Christsein heißt. Ich möchte nur euren Fokus auf einen Aspekt legen, nämlich auf den Vater, der alles verändert. Da heißt es in Lukas 15, Vers 22, nachdem der eine Sohn sich das Erbe hat auszahlen lassen und das Erbe verprasst hat und am Ende beim Schweinehüten war und zurückgekommen ist und dem Vater angeboten hat, als Knecht zu arbeiten, heißt es, doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Es geht in Lukas 15 ganz wesentlich darum, dass wir verstehen, wie Gottes Herz schlägt, was er für ein Vater ist. Und Jesus erzählt diese Geschichte, das ist ein Gleichnis, das ist eine bildliche Geschichte, aber er packt da was rein von Gottes Sehnsucht, von Gottes Liebe, von einem Vater, der alles verändert. Wir könnten jetzt lange über dieses Gleichnis nachdenken und ich könnte euch erzählen von Erbgeschichten, oder? Es ging ja da ums Erbe, er hat sich das Erbe auszahlen lassen. Überlegt mal, man sagt ja immer, gell, in der Familie hat man's gut miteinander, bis man erbt. Oder? Das bis heute zieht sich das eigentlich, ist das eigentlich ein krasses Beispiel. Und da lebt der Vater noch und kommt Und dann kommt der Sohn zurück und hat nichts mehr. Der könnte ganz anders reagieren. Aber der Vater mit seiner Reaktion ändert er alles. Ändert er alles. Da ist die Rede von einem Vater, der alles verändert. Und um das mal deutlich zu machen, und da bin ich persönlich eigentlich wirklich überrascht worden in der Predigtvorbereitung. Das, was Jesus da bringt, dieses Gottesbild, das war für Juden ungewöhnlich. Das Alte Testament enthält natürlich den Vaterbegriff. Aber was glaubt ihr, wie oft kommt Gott als Vater oder auch die Anrede mein Vater im Alten Testament vor? Dreimal. Nie. Gell, wenn ich es schon so einführe, muss man tief stapeln. Nee, es kommt vor. Aber also ich habe es nicht selber nachgezählt, aber 1180 Mal ist die Rede vom Vater so im natürlichen Sinn. Und 15 Mal mit Blick auf Gott. 13 Mal wird Gott mit einem irdischen Vater verglichen. Und 2 Mal in Jeremia 3, Vers 4 und 19, findet sich die Anrede, mein Vater. Und dort merkt man, das Volk Israel wird eigentlich daran gemessen, aber er verhält sich gar nicht so, als wäre Gott der Vater. Also es war was absolut Unnormales, dass man zu Gott als Vater gebetet hat. Man hat ihn mit einem Vater verglichen. 15 Mal ist relativ wenig, finde ich. 13 Mal verglichen, 2 Mal die Anrede. Und im Neuen Testament ändert sich das. Im Neuen Testament wird der Begriff Vater 245 Mal im religiösen Sinn verwendet für Gott. Und nur 157 Mal für im normalen leiblichen Sinn. Klar, die Zahlen könnt ihr wieder vergessen, aber ich wollte uns einfach vor Augen halten, das, was Jesus macht mit dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, ist, dass er nicht einfach das bestätigt, was sowieso jeder geglaubt hat. Für uns ist das vielleicht normal, wir kennen das Vater unser, oder? Man darf Gott Vater nennen, aber was meinen wir denn eigentlich damit? Dieser intime Begriff. Und Jesus lehrt uns, Gott als Vater zu sehen. Und das geht sogar noch weiter. In Markus 14, Vers 35 bis 36, nochmal ein Vater, der alles verändert, finden wir ein Gebet von Jesus, wo Jesus kurz vor seinem Tod beten geht. Er verlässt seine Jünger, geht ein paar Schritte weiter, wirft sich auf den Boden und bittet Gott, die Leidensstunde, wenn möglich, an ihm vorübergehen zu lassen. Und dann sagt er, aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieser Begriff Abba, das ist eigentlich nicht Hebräisch, sondern das ist Aramäisch, also die Mundart von Jesus. Den Dialekt, den er gesprochen hat. Und es ist nicht die normale Form für Vater, sondern es ist eigentlich kommt aus der Kindersprache. Zur Zeit Jesu haben Kinder, auch erwachsene Kinder, ihre Väter als Abba bezeichnet. Aber es ist wie nochmal eine Stufe intimer als Vater. Und es war sowieso eigentlich nicht gang und gäbe, im Judentum Gott so anzusprechen. Und Jesus zeigt uns Gott als einen, zu dem er diese familiäre Anrede verwenden kann im Gebet und sagen kann, Abba, Vater. So die persönlichste Art und Weise, wie man sagen kann, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie mal, ich zu meinem leiblichen Vater sage ich Baba. Und so habe ich Gott noch nie selten angesprochen. Aber Jesus macht es. Er nimmt diese alltägliche Sprache und spricht in einer Form von Gott, die alle Vorstellungen sprengt. Und er zeigt uns das Bild von einem Vater, der alles verändert. Von einem Vater, der bereit ist, seinen Sohn anzunehmen, der zurückkommt, und auch dem anderen Sohn, der ja bei ihm geblieben ist, aber nicht wie ein Kind, sondern wie ein Angestellter lebt, auch dem begegnet er und sagt, weißt, auch du darfst doch eigentlich mein Kind sein. Auch das, was mein ist, ist doch auch dein. Deswegen, das ist wichtig, wenn wir über Gottes Familie nachdenken, dass wir diesen Vater sehen. Ein Vater, der alles verändert. Ein Vater, der uns so nahe kommt, wie ein positiv verstandener Vater uns nahe kommen möchte. Ein Vater, der wirklich diesen Begriff wert ist, der sich nach uns sehnt, der uns liebt und der Jesus in diese Welt schickt, damit wir offene Türen bei ihm vorfinden. Mein dritter Punkt heute Morgen. Gottes Familie sein als Gemeinde, das heißt, dass wir eine Familie sind, eine Familie, die vom Vater geschaffen und geprägt worden ist. Ich habe euch ganz vorhin einen Text vorgelesen aus Römer 8, Vers 14 und 15. Jetzt möchte ich gerne noch einen Vers vorher dazu nehmen aus Römer 8. Da heißt es, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Dieser Begriff Abba, Vater kommt nur dreimal im Neuen Testament vor. Markus 14, Vers 36, Römer 8, Vers 15 und Galater 4, Vers 6. Und wisst ihr, die Anrede, die Jesus im Gebet verwendet, ist zur Anrede der Christen geworden. Diese Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte, wird zur Beziehung, die wir als Gottes Kinder zu unserem Vater haben dürfen. Wir dürfen mit den Worten von Jesus beten. Abba, Vater. Und wir merken, dass wenn die Bibel von Gottes Familie spricht, dass alles aus dieser essentiellen Beziehung vom Vater herkommt, vom Sohn und vom Heiligen Geist natürlich auch. Wir können den Vater nicht ohne den Sohn und ohne den Geist denken. Aber das würde jetzt zu weit gehen, wenn wir die ganze Trinität entfalten. Hier sehen wir ja was ein Stück davon, oder? Dass wir durch Jesus den Geist empfangen haben und dass er uns zu Söhnen und Töchter macht und dass wir Abba Vater sagen dürfen. Dass wir, wie Jesus, ganz vertraut als Gemeinde zu ihm kommen dürfen. Und eben, wir bilden eine Familie, eine Glaubensfamilie, eine Glaubensgemeinschaft, die vom Vater geschaffen und geprägt wird. Es gibt dieses Erstaunen im Neuen Testament, und deswegen habe ich noch diesen Vers aus 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Gottes Kinder dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Das ist doch was Faszinierendes, dass die Bibel sagt, hey, da ist ein Gott, der hat alles geschaffen. Der ist heilig und gerecht und mächtig und weise und voller Liebe, und er lädt dich nicht nur ein, dass er dein Vater wird, sondern du wirst auch sein Kind durch Jesus und du darfst Teil seiner Familie sein. Und jetzt bist du Teil von einer Gemeinschaft, die vom Vater geschaffen und geprägt wird. Und mir ist es wirklich wichtig, heute Gottes Familie sieht. Das heißt, wir haben einen Vater im Himmel, der alles verändert und der uns prägt. Ein bisschen was ist da ja angedeutet in diesem Zusammenhang, hier zum Beispiel, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute, und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Also, was prägt denn dieser Vater? Er prägt eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf eine Ewigkeit, auf ein Leben über den Tod hinaus. Er prägt aber auch unsere Gegenwart, denn wir sind es hier und heute. Im Neuen Testament werden dann so Begriffe wie Erbe verwendet, oder? Dass wir Gottes Erbe sind, dass wir Gottes Kind sind, dass wir Gottes Boten sind, dass wir Gottes Werkzeug sind, dass wir Gottes Mitarbeiter sind und so weiter. Da kommt ganz viel und ich werde gleich noch ein bisschen was konkretisieren. Aber ich möchte einfach, der Vater ist das Entscheidende, wenn wir Gottes Familie sind. Er prägt unsere Gemeinschaft. Er hat sie geschaffen. Und deswegen sollen wir uns auch, und das ist vielleicht eine Erinnerung an Pfingsten, deswegen sollen wir uns auch vom Heiligen Geist leiten lassen und durch die Kraft des Heiligen Geistes leben. Und ich glaube, wenn wir so eine Gemeinschaft sind, eine Familie, die vom Vater geprägt ist und geschaffen ist, dann ist eine Gemeinde, und ich wiederhole das gerne nochmal, mir geht es nicht darum zu sagen, wir müssen ideale, heile Welt sein. Ich glaube, Gemeinde ist ein Ort, wo nicht nur die Erfolgreichen und die Starken und die Begabten und die Schönen und die Reichen und die alles im Griff haben, willkommen sind. Aber es ist eine Gemeinschaft, die offen ist. Und darüber werde ich in der vierten Predigt, sie heißt Gottes Familie sein für andere, Gottes Familie sie für andere, werde ich da noch stärker drauf eingehen. Was es uns als Gemeinde betrifft, möchte ich gerne einen letzten Punkt hervorheben. Und der heißt, wir sind eine Gemeinschaft, die miteinander, füreinander und für andere da ist. Der Vollständigkeit halber steht da für andere, weil das mein Anknüpfungspunkt für die vierte Predigt ist. Aber einfach, um es deutlich zu machen, wer zum Vater gehört, der bekommt eine neue Identität. Der darf sich Gottes Kind nennen. Die Bibel bezeichnet niemals den Vater, Gott als Vater von allen Menschen. Er sagt immer nur, durch Jesus können wir Teil seiner Familie werden. Und dann ist Gott unser Vater. Dann werden wir zu Gottes Kindern. Vorher sind wir Gottes Geschöpfe. Aber wir sind eingeladen, ein Teil von Gottes Familie zu sein. Und dann sind wir in einer Gemeinschaft, die miteinander, füreinander und für andere da ist. Vermutlich geht's euch ja selten so, dass ihr einen Brief an die Gemeinde schreiben müsst. Ja? Aber ich als Pastor muss ja manchmal euch Briefe schreiben. Und manchmal schreibe ich liebe Gemeinde, liebe Freunde. Aber im Neuen Testament lernen wir eine Anrede, die auch sehr intim ist. Nämlich Brüder und Schwestern. Wie viele Brüder oder Schwestern habt ihr? Natürlicherweise könnt ihr sicher aufzählen. Ich habe noch 3 Geschwister, 2 Brüder und eine Schwester. Und dieser Begriff, der wird im Neuen Testament sowieso im Judentum nicht sehr eng gefasst. Man kann auch ferne Verwandte als Brüder im Volk bezeichnen. Aber es wird dann auch auf alle anderen übertragen, in einem geistlichen Sinn, im Neuen Testament. Ja, Paulus sagt ja sogar mal, es ist egal, ob jetzt jemand Jude war, als Jude geboren wurde oder als Deutscher oder als Grieche, als Schwede oder als Südafrikaner, ihr seid alle, gehört ihr zu Gottes Familie. Es ist egal, ob ihr reich oder arm seid, es ist egal, ob ihr Herren oder Sklaven seid, es ist egal, ob ihr Mann oder Frau seid. Diese Unterscheidung ist gar nicht so zentral. Ihr seid Gottes Kinder geworden. Galater 3,28. Und es findet sich auch bei Jesus. Jesus sagte diesen Satz und ich finde den, der ist wirklich prägend. Er sagt zu seinen Jüngern im Vergleich mit dem Judentum der Pharisäer, die sich so drüber freuen, wenn alle sie loben und Rabbi sagen und ihnen den Ehrenplatz freimachen. Und dann sagt Jesus ganz lapidar zu seinen Jüngern, ihr alle, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Also es ist nicht lapidar. Das ist eigentlich radikal. Ihr seid alle Brüder. Und im Neuen Testament schreibt Paulus im Philipper 2, Vers 4 bis 5 an die Gemeinde. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wir merken, Jesus, sein Verhalten, sein Vorbild prägt die Gemeinde. Er ist der Diener aller geworden und so sollen auch wir der Diener aller werden. Jesus sagt uns, einer ist euer Meister, ihr alle seid Brüder. in der Familiensprache gesprochen, ihr habt einen Vater und alle anderen sind Kinder. Eine Gemeinschaft, die miteinander und füreinander und für andere da ist, ist die Gemeinde. Gottes Familie sein als Gemeinde heißt, ich bin auch auf das Wohl der anderen bedacht. Gemeinde ist ein Ort, keine heile Welt, aber eine heilsame Welt. Keine ideale Familie, aber eine Familie, wo man heil werden kann, wo man Liebe findet, die man vielleicht sonst, gerade in der Herkunftsfamilie, im eigenen Zuhause, in der eigenen Geschichte nicht gefunden hat. Wo man eine Fürsorge findet, die nicht nur auf Sympathie beruht, sondern auf wahrer Liebe. Wo man Unterstützung erlebt, sei es im Gebet oder finanziell oder tatkräftig. Wo man Korrektur erlebt, wo man Ermutigung erlebt, wo man Dienst erlebt. Gottes Familie sie als Gemeinde. Das heißt, wir haben einen Vater, der alles verändert. Und dieser Vater prägt unsere Familie. Nicht nur mit dem, was er sagt. Nicht nur mit dem, was er uns beauftragt, sondern auch mit dem, wie er ist und wie er sich uns gegenüber verhält. Und es geht darum, dass wir seine Familie sind. Es geht darum, dass wir eine Familie sind, die von ihm geschaffen und geprägt wird. Und wenn wir das sind, dann sind wir der Gemeinschaft, die miteinander, füreinander und für andere da ist. Ich will dir zum Schluss ein paar Fragen stellen, ein paar herausfordernde Fragen stellen. Ich möchte dich fragen, ist Gott dein Vater? Ich möchte dich fragen, erlebst du das und lebst du das, dass Gott dein Vater ist? Lebst du mit ihm in dieser intimen, nahen Beziehung? Bist du jemand, der wie Jesus seinem himmlischen Vater gegenüber das Herz öffnet und sagt, Vater, ich stehe hier vor einer Aufgabe, die unglaublich erschreckend ist. Ich muss am Kreuz sterben und eigentlich will ich das gar nicht, aber da nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber wenn es möglich ist, dann lass es an mir vorübergehen. Lebst du in dieser Beziehung zu einem Gott, der dich liebt und der alles in deinem Leben verändert? Der dir wieder eine neue Freude an der Beziehung zu Gott schenkt? Ist Gott dein Vater? Und darf dieser Vater dein Leben prägen, dein Denken prägen, dein Verhalten prägen, zu Hause und hier in der Gemeinde? Darf er deine Standards hinterfragen, deine Zeiteinteilung? Gottes Familie sein als Gemeinde wird nicht funktionieren, wenn wir Gemeinde immer nach unseren Vorstellungen bauen wollen. Und wenn ich der Vater prägen darf mit seiner Liebe und Leidenschaft. Darf dieser Vater dein Leben prägen? Ich will dich fragen, wenn Paulus sagt, in der Gemeinde soll jeder auf das Wohl der anderen bedacht sein, dann möchte ich dich fragen, für wen betest du in dieser Gemeinde? Ganz konkret, wer hat in der letzten Woche für irgendjemand, also ihr müsst euch nicht melden, aber überlegt euch doch mal, schaut in Gedanken durch die Reihen, für wen betet ihr? Wem gilt eure Liebe? Wir haben vorhin was von Rise and Shine und von der Ladies Night gehört. Beten wir dafür? Oder sind das nur Aufrufe, die an unsere Moral appellieren oder Druck aufsetzen? Oder ist es unsere Leidenschaft, dass wir füreinander da sind? Versteht ihr, wenn wir von Gottes Gemeinde als Gottes Familie denken, dann ist gar nicht so entscheidend, ob jetzt kleine Kinder im Zentrum unserer Gemeindearbeit stehen oder Senioren. Dann gibt's nicht den Streit um Generationen. Sondern dann werden junge Menschen anfangen, für alte Menschen zu beten. Und wird vielleicht mal jemand nach dem Gottesdienst auf jemand Altes zugehen und sagen, hey, mich würde echt mal interessieren, wie es dir geht. Kann ich für irgendwas in der nächsten Woche für dich beten? Und umgekehrt werden die Senioren, die vielleicht schon länger im Glauben sind und oder auch andere, auf junge Leute zugehen und sagen, hey, weißt du was, ich habe mitbekommen, was weiß ich, du hast Fahrprüfung gehabt, ich habe für dich gebetet. Dann fängt an, Familie zu wachsen. Dann fängt an, was von dem zu wachsen, was Gott uns schenken möchte. Und deswegen die letzte Frage, die ich euch stellen möchte, ist, die erste Frage war, ist Gott dein Vater? Die zweite Frage war, darf er dein Leben prägen? Und dein Denken und Verhalten? Die dritte Frage war, für wen betest du in der Gemeinde? Für wen bist du da? Und die vierte Frage ist, bist du da bereit? Teilst du die Sehnsucht, Gottes Sehnsucht danach, dass wir als Gemeinde Gottes Familie sind? Bist du dich bereit, hinzugeben mit deinem Leben für das, was Gott wichtig ist? Ich möchte gern beten. Heiliger Geist, wir feiern heute Pfingsten und ich glaube, wir haben viel von dem gehört, was dir wichtig ist. Und du gibst uns das Vorrecht, ein Gebet zu sprechen, was Jesus gebetet hat. Und wir dürfen einfach Abba, Vater sagen. Und Vater, ich möchte dafür danken, dass du nichts zurückhältst von deiner Liebe, von deiner Fürsorge, von deiner Freundlichkeit, von deiner Gerechtigkeit, von deiner Heiligkeit, von deiner Weisheit, von deiner Kraft. Vater, ich danke dir dafür, dass du das Haus und die Tür zu dir nicht verriegelst, sondern dass du sie aufstößt. Dass du deinen Sohn sogar sendest, damit wir wieder einen Weg zurück haben. Danke, Herr Jesus, für das, was du uns gezeigt hast und gelebt hast. Danke für diese Geschichte von dem Vater, der zwei Söhne verloren hat und sie doch wieder gewinnen will. Danke, Herr Jesus, für den Heiligen Geist, den du gesandt hast. Und danke, Heiliger Geist, dass du mit deiner Kraft in uns am Wirken bist. Und danke, dass wir Gottes Familie nicht auf dem Papier sein dürfen, sondern dass wir das anfangen dürfen zu leben. Und ich möchte beten darum, dass diese Predigtreihe in unserer Gemeinde hier am Sonntag unter der Woche, aber auch bei uns zu Hause, das Bewusstsein für unsere Identität schafft, Herr. Wirk du mit deinem Geist diese Identität. Erinnere uns daran, dass wir deine Kinder sind. Und mach du uns zu Werkzeugen auch für unsere Familien. Danke, Herr, für deine Gegenwart und für dein Reden heute Morgen. Amen.